Ja, liebe Geschwister, liebe Gäste, auch der Gemeinde und meine Frau und ich freuen uns, dass wir heute hier sein dürfen. Das ist immer spannend, mal in einer anderen Gemeinde zu sein. Wenn ich Ralfs Einstieg aufgreifen müsste, das wäre allerdings ein bisschen salopp, müsste ich jetzt als Begrüßung eigentlich sagen, hallo, hier ist die Predigt. Was wäre die Ersetzung, der Ersatz von der Predigt? Naja, Radio Doppeldecker, ne? Das ist tatsächlich einer von meinen liebsten Nebenjobs, dass ich beim Missionswerk Heukelbach irgendwie die Gelegenheit hatte, als wir damals, das ist ja 15 Jahre her, ja, also 10-jähriges Jubiläum hatten wir schon, das ist aber auch schon wieder eher, dass es sich irgendwie ergeben hat, dass der Andi Fett und so weiter gefragt hat, willst du nicht mal mitmachen bei dieser Erarbeitung von diesen Hörspielen, und ich habe auch schon direkt den richtigen Job für dich. Naja, okay, also. Und seitdem bin ich da der Erzähler von diesen Hörspielen, und das ist so eine Sache, die ist gar nicht so arbeitsaufwendig für mich, ja, aber das macht total Spaß. Da müsst ihr euch vorstellen, also es ist jetzt nicht so, dass ich jede Woche da in Gummersbach hänge und da an dem Knöpfchen vorm Radio sitze und dann das spreche. Also meistens bin ich so 4, 5, 6 Mal dort im Werk, und dann nehmen wir einfach meinen Part auf und dann wird das zusammengeschnitten. Ja, so ist das, aber trotzdem spannend. Ansonsten zu meiner Person. Ich komme aus der Gemeinde in Leverkusen-Opladen in der Humboldtstraße. Ich kenne auch noch ein paar andere. Wir haben auch schon in Zelten zusammengehaust, ne, in Rhein-Brohl, und bin dort im Leitungskreis, mache seit vielen Jahren ja Jugendarbeit, jungsche Arbeit, Teenies, was man so macht, predige und solche Dinge. Mein Beruf ist natürlich was ganz anderes. Ich fahre jeden Morgen von Leichlingen, wunderschöne 40 Kilometer, nach Düsseldorf-Kaiserswerth. Da ist ja das Diakoniekrankenhaus und da arbeite ich als Arzt. Ich bin Facharzt für Kinderchirurgie. Also ja, alle, die jetzt keinen Doppeldecker hören, sind wahrscheinlich zu alt für mich als Patienten. Ist also hauptsächlich, dass ich mich mit Kindern beschäftige, aber nicht nur. Nun gut, ich habe euch was mitgebracht heute Morgen. Ein Thema, das bei mir im Leben echt immer eine wichtige Rolle spielt, weil ich, vielleicht auch ganz gut, mal das zu meiner Person zu sagen, von meinem Naturell her ein ganz eingefleischter Melancholiker bin. Ja, ich bin ein Schwarzseher. Ich liebe es, mich in irgendwelchen Dingen zu verrennen, zu grübeln und zu kreisen. Und wir wissen, dass wir uns fragen müssen, ist das im Lichte der Bibel okay oder nicht? Und ich möchte euch deshalb heute mitnehmen in einen Text aus dem Jakobusbrief. Die Einleitung, das erste Kapitel in dieses Briefes, das setzt sich ja sehr viel auseinander mit Zweifeln, mit Situationen, die uns angraben, die uns anfressen. Und wie sollen wir damit umgehen? Mit Tagen, mit Situationen, in denen wir eher dazu neigen, zu grübeln und das Leben schwer zu nehmen, statt auf den Herrn zu sehen. Ich möchte das gleich lesen, möchte als Einstieg aber euch einfach mal weitergeben, was Jakobus, der Schreiber dieses Briefes, eigentlich erlebt hat und was eigentlich die allergrößte und die allerstärkste und auch die allerletzte Anfechtung oder Versuchung seines Lebens gewesen ist. Und deshalb gibt es, bevor wir den Text mal zusammen lesen, einen Einstieg. Und der geht so. Als Festus, der römische Statthalter in Israel, im Jahr 62 nach Christus stirbt, ergreift der junge, ungestüme, hohe Priester Ananus II. Die Gelegenheit, um ein paar unliebsame Gegenspieler in Jerusalem aus dem Weg zu räumen. Die Gelegenheit ist einfach zu günstig. Der Statthalter-Nachfolger Albinus ist noch unterwegs aus Rom. Es gibt ein Machtvakuum, also zur Sache. Und ganz oben auf seiner Liste steht Jakobus. Sie nennen ihn den Gerechten, Bruder von Jesus, den sie den Messias nennen. Anerkannt bei Jesusjüngern, anerkannt bei Juden, anerkannt bei Heiden. Es heißt, er bete jeden Tag im Tempel auf Knien für das Volk, und die Haut seiner Knie sei so stark und derb wie die eines Kamels. Er ist ein geachteter Mann. Aber für Ananus ein Problem. Jakobus sprach öffentlich gegen den Hochmut der Reichen, gegen die Oberschicht, gegen die vermeintlich Gebildeten. Er sagt ihnen ins Gesicht, auch sie würden vergehen wie die Blüten des Grases in der Sommerglut. Und wie wäre ihre Position vor Gott, dem Herrn, dem Allmächtigen, dann? Und so findet sich Jakobus nach einigen Intrigen, entsprechend den Berichten von Kirchengeschichtsschreibern Eusebius, Hegesipp, Clemens, eines Tages am Passafest auf den Zinnen des Tempels. Sie haben ihn heraufgeschleift und von dort soll er zum Volk sprechen. Und er soll abschwören. Er soll Jesus abschwören. Er soll seinen Bruder verleugnen. Und sie stürzen ihn vom Tempel, als er das Gegenteil sagt. Er lebt noch. Sie steinigen ihn. So schreibt es Josephus. Jakobus betet, so wird es überliefert, für seine Widersacher. Ein zentrales Thema am Anfang vom Jakobusbrief, das ist die Anfechtung, die Versuchung, die Bewährungsprobe des Glaubens an den Herrn Jesus. Und in dem Textabschnitt, den ich mit euch besprechen möchte, da geht es um Anfechtungssituationen, die jeder von uns erlebt und die von außen an uns herangetragen werden. Für die Menschen, an die Jakobus damals schreibt, 62 nach Christus, ist es Armut, Anfechtung, Verfolgung, Sklaverei. Und was sind die Anfechtungen unserer Zeit? Im Gebet klang es schon an. Wie sehr können wir unseren Regierenden vertrauen? Ja, wie lange wird es dauern, bis der Karren ganz in Dreck steckt? Was sind Anfechtungssituationen in unserer Zeit? Ich komme da gleich noch zu. Und wie sollen wir als gläubige Menschen, als Christen, in solchen Zeiten und mit solchen Situationen damit umgehen? Ihr habt von zwei Schwestern berichtet. Die haben eine Anfechtungssituation im Moment. Und es ist bestimmt eine Aufgabe für euch als Gemeinde, dort nachzugehen und mitzuleiden und auch zu helfen. Jakobus, der schreibt einen sehr lebensnahen Brief. Es ist ein praktischer Brief. Er ist voll Weisheit, aber er ist auch voll mit bunten Beispielen, die uns helfen sollen, zu verstehen, was er meint und wie wir in solchen speziellen Lebenssituationen handeln und umgehen sollen. Und wir wollen das jetzt mal lesen aus dem Jakobusbrief, Kapitel 1. Und wir lesen einfach mal die Verse 1 bis 12, um die es dann auch gehen soll. Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 1 bis 12. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß. Achtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde, ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Der niedrige Bruder rühme sich seiner Hoheit, der Reiche seiner Niedrigkeit, denn wie des Grases Blume wird er vergehen. Denn die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und hat das Gras verdorren lassen, und seine Blume ist abgefallen und die Zierde seines Ansehens ist verdorben. So wird auch der Reiche in seinen Wegen dahinschwinden. Glückselig der, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den er denen verheißen hat, die ihn lieben. Soweit erst einmal. Ich möchte in drei Schritten über diesen Text sprechen. Ich möchte als erstes einmal erklären, was meint Jakobus mit Anfechtung, mit Versuchung. Was ist das? Was soll es eigentlich bewirken? Geduld. Wir lesen in diesem Text etwas von Jakobus Ideal. So soll es sein. Ja, aber wir sehen natürlich auch seinen Realismus. Wie ist es in unserem Leben mit den Zweifeln? Die sind ja da. Also das ist das Erste. Dann möchte ich zwei seiner Begriffe aufgreifen. Einmal den Mangel an Weisheit und das Übermaß an Zweifel. Also, wir fangen an mit Anfechtung und Versuchung. Das Ideal von Jakobus. Ich lese vielleicht die Verse 2 bis 4 nochmal. Dann haben wir das nochmal drin. Achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Was ist Anfechtung? Wenn wir ins Lexikon schauen, dann stellen wir fest, dass dieses Wort sehr viele Bedeutungsmöglichkeiten und Übersetzungsvarianten haben. Und wenn wir in unterschiedliche Bibelausgaben schauen, stellen wir das auch fest. Die einen sagen Anfechtung, manche schreiben, übersetzen es als Bewährung oder als Bewährungsprobe. Manche sagen, bezeichnen es als ein Prüfungsmittel. Grundsätzlich gilt in dieser Thematik, es gibt Versuchungen, die kommen von Gott. Und die sind eine Probe, um unseren Glauben zu stärken. Und es gibt Proben, die kommen vom Teufel. Und das sind Stolpersteine für unser Leben. Und die haben ein Ziel, sie sollen uns zu Fall bringen, ein Beinchen stellen. Ich persönlich denke bei dem Begriff Versuchung eigentlich fast immer erst einmal an Sünde. Ja, an diese Frage, gerade passiert irgendwas in deinem Leben, das gefällt dir nicht, was hast du falsch gemacht? Das ist aber hier in diesem Anfang von dem ersten Kapitel bei Jakobus gar nicht das Thema. Ja, das Thema Versuchung oder Stolpersteine durch Sünde, das kommt erst in der zweiten Hälfte dieses ersten Kapitels. Darum soll es heute nicht gehen. Die Anfechtungen, um die es dem Jakobus hier geht, das sind keine Stolpersteine, die uns zu Fall bringen sollen, sondern es sind Situationen, die Gott der Herr als Glaubensprobe zulässt und die von außen an uns herangetragen werden. Natürlich wünschen wir uns ein Glaubensleben, das glatt verläuft. Um es ganz spitz mal zu formulieren, ja, der Herr Jesus zieht uns zu sich, wir bekehren uns und ab die Post mit einem glücklichen Leben, das irgendwann im Himmel in der Herrlichkeit endet. Sorgenfrei. Und es kommt doch automatisch ganz oft bei uns die Frage, läuft etwas falsch in meinem Leben, wenn dieser bequeme Weg nicht stattfindet? Und Jakobus sagt uns, nein, es läuft nichts falsch, sondern es sind Bewährungsproben, die der Herr zulässt. Und jeder von uns kennt doch Situationen, wo wir fragen, warum passiert das? Oder wie geht es weiter? Manche Situationen in unserem Leben klären sich schnell, manches läuft und läuft und läuft. Gegen manche Situationen können wir uns einfach auch nicht wehren. Es passiert. Jakobus schreibt, wir haben das gelesen, wir geraten hinein. Und das sind Sorgen und Situationen, die von außen kommen. In Sünde gerät man nicht hinein. Haben wir das schon mal überlegt? In Sünde gerät man nicht hinein. In Sünde geht man ganz bewusst. In die geht man sehenden Auges, weil man die Entscheidung trifft, ich mache das, auch wenn es falsch ist. Die Versuchungen oder die Bewährungsproben, über die Jakobus schreibt, sind solche, die von außen an uns herangetragen werden, die passieren, in die wir hineingeraten und was machen wir dann? Für die Gemeindeleute damals im Jahr 62 nach Christus war das einfach Armut, Sorgen um das Überleben. Seit über 100 Jahren wurden im ganzen Römischen Reich einfache Leute ausgepresst, nicht nur in Israel. Die Landbauern mussten ihre Ländereien verkaufen und sich als Tagelöhner verdingen. Wir haben solche Texte ja auch zum Beispiel im Matthäusevangelium. In Israel war es so, dass es Priester aus ärmeren Familien gab, ja, die ausgenommen wurden, die ausgepresst wurden, die arbeiten gehen mussten, obwohl sie die Aufgabe hatten, eigentlich sich um das Volk zu kümmern. Und die Allerärmsten in Israel, die hausten in den Abwasserkanälen des Allerheiligsten Jerusalem, so wie heute Menschen in den Slums von Kalkutta, Rio oder wo auch immer. Deutschland ist heute ein bisschen anders, aber wir haben es ganz beschaulich, aber wir haben doch auch unsere Sorgenbereiche, oder? Alle Jüngeren, die noch knechten müssen für ihr Geld, ne? Das Arbeitsfeld ist ein Kampffeld. Wie reagiere ich da? Wie arbeite ich? Wie komme ich aus mit Stress? Ihr Jüngeren, ja, was ist mit eurer Karriereplanung? Was muss man machen? Wie geht's weiter? Wo kommt es hin? Auch natürlich die Fragen, wie ist es mit dem Auskommen? Wie ist es mit der Angst vor Arbeitslosigkeit, vor Alter, vor Krankheit? Die beiden Schwestern, die ihr erwähnt habt. Wir haben andere Situationen als die Menschen zur Zeit Jakobus, aber wir haben Situationen, die uns Angst machen, die uns zweifeln lassen. Und wie gehen wir damit um? Ich habe mal gestern Abend noch ein paar Statistiken rausgekramt. Fand ich ganz interessant. Ja. Ängste der Deutschen. Fest und treu. Naja, gut. Aus dem Jahr 2015. Eine Statistik aus 2015. Ich finde krass den Wechsel, ne? 2005 hatten wir Deutschen Angst 60% vor einer Verschlechterung unserer finanziellen Situation. 58% vor dem Alter, vor Krankheit, vor Arbeitslosigkeit. Dann weniger 20% komme ich mit den schnellen Wissensänderungen überhaupt mit. Ich kann nicht mithalten. 14% Terror. Aktuelle Statistik aus 2018, Quelle Statista, total geändert. Wir Deutschen haben Angst, 70% vor Trump. Ja. 63% Überforderung der Behörden in der Flüchtlingskrise. 61%, wir denken an das Gebet am Anfang, die Überforderung unserer Politiker. 14% 2005, 60% dieses Jahr, Terror. Nachteile durch die EU-Schuldenkrise. Also wir haben es beschaulich in unserem Land, aber wer sagt, ich habe keine Angst und ich mache mir keine Sorgen, ich habe keine Grübeleien, ich weiß nicht, wie ich mein Leben organisieren soll, das stimmt nicht. Wir haben Situationen in unserem Leben, die sich keiner von uns wünscht. Und wir haben Szenarien in unserem Kopf, wo wir überlegen, wow, Trump könnte meine Beschaulichkeit zerstören. Es könnte passieren, ja, wenn es weitergeht mit der Finanzkrise oder so etwas, dass unser Leben in Deutschland vielleicht Kopf steht. Anfechtung, das können ganz kleine Situationen sein, Alltagssituationen, oder das können auch große Sachen sein. Aber jeder von uns, der steckt doch in solchen Situationen drin. Wissen was anderes als die Statistik, ne? Ich arbeite ja als Arzt. Und das ist natürlich nicht immer so ganz stressfrei. Natürlich versuche ich, freundlich zu sein. Ich gehe auch immer aus dem Haus und sage, Herr, ich möchte einfach treu sein und Licht sein und ich möchte nicht ausrasten, auch im Stress und so weiter und so weiter. Und ich war entsetzt, als vor 2 oder 3 Jahren mal eine von meinen Lieblingskrankenschwestern, so eine von diesen dynamischen, die so viel Ahnung haben und die Herz dafür haben, Kinder zu pflegen, ne, sagte, du aber Lennart, es gibt schon Tage, da sieht man dir, wenn du auf Station kommst an und an deinem Schritt, ne, Vorsicht, heute ist mit dem nicht gut Kirschen essen. Und unsere älteste Schwester, die schätze ich sehr, die hat wirklich Ahnung. Das ist so eine Krankenschwester, wenn die sagt, Lennart, du musst das Kind mal angucken, dann muss man das angucken, weil da ist irgendwas. Ne? Die hat auch gesagt, und hat es auch der letzte vor 2 Wochen noch gesagt, ja, da passiert beim Lennart ganz, ganz lange nichts. Ne? Aber wenn, dann muss man sich warm anziehen. Und ich habe gesagt, ach du meine Güte. Und ich weiß genau, das sind Situationen, wo ich Stress habe, wo ich Anfechtung habe und ich weiß, dass dann die Gefahr besteht, dass ich mich als gläubiger Mensch nicht korrekt verhalte, dass auch ich ausfallend werde oder unter die Gürtellinie gehe und dass ich in einer Sorge feststecke. Und es ist für mich ganz schwer oft, das loszulassen. Und also es ist gut, nicht nur über Medizin zu reden, sondern auch die Schwestern mal zu fragen, was für einen Eindruck macht man. Das war nicht nett, aber es war gut. Also, wir haben Situationen in unserem Leben, die sind nicht schön, die sind nicht bequem. Jakobus, unser Schreiber, hat es sich auch nicht ausgesucht, am Ende seines Lebens auf dieser Tempelzinne zu sein. Aber was sagt Jakobus über Anfechtungen in unserem Text? Wir haben das gelesen. Habt das im Ohr? Freut euch über mancherlei Versuchungen. Und mancherlei heißt übersetzt so viel wie bunt. Stellen wir uns das vor, ne? Freut euch über den bunten Strauß an Anfechtungen in eurem Leben. Den bunten Strauß an Bewährungsproben. Diese Situation, wo wir die Augen verdrehen, wo das Herz rast und wir fragen, Herr, warum ich? Ja, warum kommen wir in Anfechtungssituationen? Was soll sie bewirken? Hat das überhaupt einen Sinn? Auch das schreibt Jakobus. Bewährungssituationen sollen uns Ausharren beibringen, Geduld. Wir lernen wörtlich, in oder unter einer Situation auszuhalten. Ich nehme die Herausforderung an. Das ist der Sinn von Bewährungssituationen. Ich erkenne, dass der Herr mich in eine Situation stellt, die ich tragen kann und dass er mir zur Seite steht und dass er mich dadurch stark machen will. Wenn ich mich darauf einlassen kann, dass alle Situationen meines Glaubenslebens geführt, zugelassen, gezielt eingesetzt sind, um mich vollkommener vor dem Herrn zu machen, dann steht eine Kettenreaktion, die der Jakobus hier beschreibt. Haben wir auch gelesen. Prüfung, Geduld, Vollkommenheit, Herrlichkeit. Wo endet unser christliches Leben? Haben wir auch gelesen, Vers 12. Der Siegeskranz des Lebens, der dir und der mir verliehen wird von dem Herrn Jesus für ein treues Leben, das sich an seiner Seite durchgekämpft hat. Interessant, diese Kettenreaktion, die wird von Petrus und Paulus auch beschrieben. Ja, Paulus sagt, Bedrängnis, Geduld, Bewährung, Hoffnung. Römer 5, Vers 3. Petrus, Versuchung, Bewährung, mein Lob für den Herrn Jesus. 1. Petrus 1, Vers 6. Und so müssen wir festhalten, das, was Jakobus uns sagt, ist, Bewährungssituationen sind Bewahrungssituationen. Bewährungssituationen werden uns geschickt, damit wir da ganz besonders die Bewahrung erleben und dass dadurch unsere Beziehung, unser Kleben am Herrn Jesus, unsere Verbindung zu ihm stärker wird. Und das ist etwas, das müssen wir in unsere Gedanken hineinbekommen. Ich neige zu Widerspruch. Warum ich? Ich bin ein Meistergrübler. Die Gedanken kreisen, kreisen, kreisen. Könnt ihr meine Frau mal fragen, die ist da oben im Kinderraum. Die kreisen, aber die kreisen nicht um den Herrn. Die kreisen um meine Sorgen. Wir stellen vielleicht manchmal fest, ich habe das Gefühl, der Herr hilft nicht. Ich sehe den Weg nicht. Ich verstehe dich nicht. Natürlich dürfen wir dem Herrn das auch sagen. Ich verstehe das nicht, gib mir eine Antwort. Aber jedenfalls bei mir ist es oft so, dass ich sage, ich verstehe nicht und du hilfst nicht und das finde ich blöd. Entschuldigung für das Wort. Was soll das? Und ich sage das so, formuliere das so überspitzt, weil es ist klar, wenn ich so denke, du Herr hilfst nicht, dann hat das mit Vollkommenheit nichts zu tun. Und Jakobus schreibt hier, Bewährungsproben sollen unseren Glauben stärken und unseren Glauben vollkommener machen. Wenn ich so denke, der Herr hilft nicht, ja, bedeutet das eigentlich, ich denke nicht vom Ziel her. Im Himmel ist der Herr Jesus, der sich für mich gegeben hat, der mich erlöst hat, der mir seinen Heiligen Geist gegeben hat, der mir Verheißungen gegeben hat und der sollte mich ignorieren? Ich denke gerne an den Psalm 91, Vers 11, ne? Denn er hat seinen Engeln befohlen, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Und der sollte mich ignorieren? Nein, das kann nicht sein. Bewährungssituationen sind Bewahrungssituationen. Und wenn wir in so einer Situation mit Widerstand reagieren, dann haben wir diesen Sachverhalt einfach noch nicht verstanden. Und können sagen, das muss ich besonders üben, das muss ich trainieren. Wenn ich eine Sorge habe, dann muss ich ganz besonders sagen, jetzt muss ich aufpassen, jetzt muss ich festhalten, jetzt muss ich besonders beten. Herr, hilf mir, fest zu sein. Hilf mir, deine Zeichen auch zu erkennen. Wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Römer 8, Vers 31. Halten wir durch. Ich habe beim Graben in einem ganz alten griechischen Wörterbuch mal eine Definition von Anfechtung gefunden oder von Geduld in Anfechtung gefunden. Das habe ich einfach da reingenommen, weil das muss man einfach mal gehört haben. Ne? Was ist Geduld in Anfechtung? Die fromme, heldische Willigkeit zum Standhalten. Musste ich einfach mitnehmen. Ne? Die fromme, heldische Willigkeit zum Standhalten. Ne? Wir müssen uns angewöhnen, Helden im Glauben zu sein, platt gesagt. Der Glaube bewährt sich durch Geduld, macht seine Erfahrungen und gewinnt an Kraft, Tatkraft. Zitat von Gerhard Meyer. Der Glaube bewährt sich durch Geduld, macht seine Erfahrungen und gewinnt an Tatkraft. Oder Warren Wiersbe, wenn du Gott vertraust, arbeiten Prüfungen für und nicht gegen dich. Aber sind Herz und Verstand uneins, werden Prüfungen dich auseinanderreißen. Wir halten fest, Prüfungen in unserem Leben lässt der Herr Jesus zu, um unseren Glauben und unser Vertrauen zu ihm zu stärken. Der Herr ist bei dir, aber dann dran denken, musst du. Und wir wollen uns vornehmen, danach zu streben, tragende Christen zu sein. Solche, die sich getragen wissen und die einfach ihr Leben tragen und mit dem Herrn meistern. Denn so sollte es sein. Das ist das Ideal des Jakobus. Aber ich komme zu Punkt 2 und Punkt 3. Natürlich ist Jakobus auch Realist. Er weiß, dass dieses Ideal, der heldenhafte Christ, der alle Widrigkeiten an der Seite des Herrn geführt, erträgt, das ist ja oft nicht so. Er ist Realist und er weiß, dass wir in solchen Situationen wirklich schlucken müssen. Und deshalb will ich jetzt etwas sagen über seine Beispiele, den Mangel an Weisheit und über den Zweifel. Jakobus ist Realist, er kennt die Menschen damals und wir unterscheiden uns von denen mit Sicherheit auch nicht so sehr in unserem Denken und auch in unserem Empfinden. Klar, wir haben andere Sorgen als die Leute vor 2000 Jahren, wir haben auch andere Sorgen als die verfolgte Gemeinde in unseren Tagen, aber jeder von uns, der steckt in Situationen, wo es gilt, sich zu bewähren. Und Jakobus weiß, das Ausharren ist schwer. Und da Jakobus Realist ist und auch Praktiker, gibt er uns einfach ein paar Beispiele, die uns helfen sollen, zu überlegen, wie es eine Bestandsaufnahme zu machen, wie es ist, wenn wir in einer Anfechtungssituation nicht fest sind und wie wir da auch rauskommen. Genau. Wenn wir merken, dass wir in Sorgenzeiten unseres Lebens beginnen, den Herrn anzuklagen, dass unser Beten lustlos wird, dass es ohne Überzeugung daherkommt, so ein Pflichtbeten, ja, es ist halt meine stille Zeit, wenn wir den Eindruck haben, dass sich in unserem Glaubensleben dauerhaft nichts bewegt, dass wir aus so kreisenden Gedanken nicht herauskommen, dass wir irgendwie nur noch negativ denken, dass jeder Tag für uns nur noch wie ein Berg ist, wenn wir vielleicht auch auf andere Menschen nur noch schlecht reagieren, ja, wenn uns jedes Wort doof kommt, ja, dann müssen eigentlich die Warnglocken bei uns schrillen, die uns sagen, Moment, kann es sein, dass du gerade eine Anfechtungssituation hast, eine Bewährungsprobe hast und dass dir gerade die Weisheit mangelt, das zu verstehen und dich darin zu finden. Ja, lesen wir Vers 5 und Vers 6 aus dem Jakobus 1. Ich habe mir das eben verschlagen bei dem Glas. Wenn jemandem von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden. So sollen wir eigentlich sein. Aber sind wir so? Ich stecke in einer Anfechtungssituation, ich sehe keinen Horizont, ich klage an. Das bedeutet, ich denke gerade nicht biblisch. Ich hänge fest in meinen Sorgen, ich gebe sie gerade nicht an den Herrn ab. Und Jakobus sagt, das ist gleichbedeutend mit einem Mangel an Weisheit. Was meint Jakobus mit Weisheit? Im Griechischen ist das Wort ganz allgemein die Fähigkeit, sein Leben zu meistern. Würde ja eigentlich zu unserem Thema passen. Ne? Wir wollen unser Leben meistern. Aber das haben griechische Philosophen auch gesagt, ohne ein Fünkchen Jesus dabei. Also reicht dieser Weisheitsbegriff aus? Geht es bei uns einfach nur darum, ja, wir versuchen uns so bequem wie möglich einzurichten und das Leben zu meistern. Eigentlich reicht es nicht, wenn wir es im Glauben angehen wollen. Wenn wir das hebräische Wort für Weisheit anschauen, dann ist das ein bisschen tiefgehender. Und wir können das sicherlich machen, denn Jakobus ist nun mal ein waschechter, jesusgläubiger Jude gewesen. Er hat sich in seinem Brief ganz viel auf das Alte Testament bezogen. Also überlegen wir mal, was heißt da Weisheit? Und da schwingt eine viel tiefergehende Nuance mit. Ja, es geht dabei rum, nicht nur, also bei weisem Leben geht es nicht darum, nur menschlich richtig zu handeln, also bauernschlau irgendwie durchzukommen, sondern in der Kraft und in der Schule des Heiligen Geistes zu agieren. Interessant ist ein Vergleich zwischen Worten bei Paulus und Worten bei Jakobus. Überall da, wo Paulus davon spricht, was der Heilige Geist in unserem Leben bewirken will, was der Heilige Geist trainieren will, Geduld in schwierigen Lebenslagen, Kampf gegen Sünde, eine positive Veränderung unseres Charakters. Überall da, wo Paulus vom Heiligen Geist spricht, verwendet Jakobus in diesen Themenkomplexen die Weisheit. Weisheit heißt also nicht nur, eine Glaubensüberzeugung, ein Glaubenswissen anzuhäufen, ja theoretisch weiß ich, dass der Herr bei mir ist, sondern, dass ich diese Tatsachen des Glaubens auch ganz real in einer schwierigen Situation abrufen kann. Dass mein Gebet, Herr, hilf mir, nicht nur eine Form ist, weil ich halt ein Christ bin und man das so macht, sondern weil ich wirklich erwarte, hier wird etwas passieren. Vom Himmel her wird mir ein Fingerzeig kommen. Als Christ richtig zu handeln, das geht ja nur in der Verbindung mit dem Heiligen Geist. Und gerade Anfechtungssituationen sind solche, in denen wir versucht sind, gerade nicht auf Gottes Reden zu hören oder die Hinweise seines Geistes einfach auch zu ignorieren. Und das wollen wir doch nicht. Noch ein Beispiel. Also nicht, dass ihr denkt, meine Arbeit ist schwer, ne? Aber es gibt halt Tage oder Phasen, da bin ich genervt. Ne? Ich habe dann echt schon ein paar Mal gebetet, Herr, ist Kaiserswerth der richtige Fleck? Gibt es nicht eine Alternative? Klar, in meiner Vorstellung natürlich mehr Geld für weniger Arbeit. Und ich habe das gebetet und es ist zweimal passiert, ne? Und das waren Zeiten, wo in den nächsten 10 Tagen ganz viele Eltern kamen und sagten, ach, es ist so gut, dass Sie hier sind. Klarer geht's nicht, oder? Was habe ich Ihnen gesagt, ne? Ach, das meinen die nicht so. Das ist trotzdem blöd hier und so weiter, ne? Voll ignoriert, ne? Ich bete darum und dann sage ich, wenn die Faust aufs Auge kommt, ne? Ja, ist nicht so gemeint, Herr. Geht nicht. Die kleinen Hinweise des Herrn zu übersehen, das ist unweise. Und der Herr gibt uns diese Situation. Wir müssen uns dann nur danach ausstrecken. Wir müssen beten und die Überzeugung haben, es wird ein Hinweis kommen. Und was wir falsch machen, ist, dass wir lieber stecken bleiben in einer vermeintlichen Überzeugung, als zu überlegen, der Herr ist der, der für mich eintreten will. 2. Buch Mose, Kapitel 14, Vers 14 ist so ein Vers, den ich schön finde aus der Geschichte von Israel am Schilfmeer. Der Herr, übertragen auf mich, der Herr will für mich kämpfen und ich werde stille sein. Für Jakobus ergibt sich hier ein ganz einfaches Schema. Erstens, ich stelle einen Mangel an Weisheit fest bei mir, indem ich über eine Lebenssituation hadere. Zweitens, ich bete im Glauben um Weisheit. Herr, hilf mir in dieser Situation, mich als dein Kind zu bewähren. Drittens, der Herr gibt gerne, hat er auch geschrieben. Gott will willig geben, ohne Hintergedanken, ohne Vorwurf, immer wieder gerne und schon fertig. Die Weisheit, um die wir bitten, verbindet uns mit Gott, aber nicht durch eine Zunahme an theoretischem Wissen, sondern durch tatkräftiges Handeln nach seinen Geboten und nach seinem Willen. Warum läuft das bei uns oder bei mir? Ich kann nicht für euch sprechen, aber vielleicht doch. Warum läuft es oft nicht so? Wir wollen doch weise Christen sein. Weil unser eigenes Denken die Falle ist. Weil unser eigenes Denken uns eine Falle stellt und uns gefangen nimmt. Wir beten nicht glaubend, sondern wir beten zweifelnd. Wir sehen die Situation nicht als vom Herrn zugelassen, weil ich sie tragen kann. Wir sehen sie nicht als eine Bewährungssituation, sondern als eine Anfeindung. Um Weisheit zu bitten ist einfach, Weisheit zu erhalten oder zu erlernen oder sich schränken zu lassen, ist schwer. Warum? Mein Denken und mein Herz, das muss sich ändern. Mein Denken muss lernen, dass die Aussage bittet und es wird euch gegeben, eine tatsächliche Verheißung des Herrn Jesus ist. Das heißt, was ist das Weisheitshindernis? Der Zweifel. Und das ist der dritte Punkt, über den ich sprechen möchte. Wir können das nochmal lesen, Jakobus 1, Vers 5 bis 8. Dann haben wir dieses sehr schöne Beispiel, das Jakobus uns da gibt und das den Zweifel sehr gut beschreibt, auch nochmal im Ohr. Jakobus 1, 5 bis 8. Wenn jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jeder Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde, ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Zweifel, hin und her getrieben wie die Wogen des Meeres, unkontrolliert wie Blätter vom Wind verweht. Grübelnd gedacht, oh, ich Armer, ich empfange nichts vom Herrn. Ich finde, Zweifel ist so ein schönes deutsches Wort. Ne? Ich darf das mal vormachen. Ne? Zweifel, ne? Zisch und weg. Alle meine Vorsätze. Ein pfeilschneller Schnellschuss in die falsche Richtung. Ich und Gott, ist es wie so Gänseblümchen, hilft er nicht. Das ist ja nicht so. Aber das ist Zweifel. Ich entdecke mich immer wieder darin, sonst würde ich das so nicht sagen. Noch ein Bild von Jakobus, ne? Die Meereswogen. Wer von euch ist schon mal auf einem großen Schiff unterwegs gewesen? Ja, okay, nicht so, ja, genau. Also, Also ich bin auch schon mal irgendwie mit so einer Fähre da nach England gefahren oder sowas, aber mein eindrücklichstes Erlebnis, das war auf unserer Hochzeitsreise. Wir waren in der Türkei. Meine Eltern, 40 Jahre Kölner Stadtanzeiger, Abonnenten, und wir konnten irgendwie so preisgünstiger so eine Rundreise machen. Wir waren also dann die Jüngsten im Seniorenbus, einmal durch Kappadokien. Luftballonreise war total super. Und die letzten Tage waren dann natürlich irgendwie so in einem von diesen Hotels und sowas. Wir werden das nicht noch, also die Rundreise würden wir vielleicht nochmal machen, wenn meine Frau nicht immer da blöd angequatscht würde. Ne? Aber so ein Hotel, so 5 Sterne all inclusive, das ist nichts für uns. Aber okay. Wir sind also einen Tag geflüchtet und dann schön mit dem Bötchen und so. Das war halt, ja, so ein Kahn. Also vielleicht, ja, kann, so lang. Motor, Badehose an und so weiter, wir gefahren und so. Boah, mir ist so schlecht geworden. Ne? Das war noch nicht mal ein großes Schiffchen. Es war kein Wellengang. Das war einfach nur, weil das so plöpp, plöpp, plöpp machte. Meine Frau fand's super. Ich habe gedacht, mache ich nicht mehr. Aber jetzt habe ich mal mich belesen, wie das auf so einem richtig großen Schiff ist. Ne? Hier so ein riesen Kahn. Ja? Habe ein Zitat gefunden, übrigens auch in einem Kommentar. Ja? Da beschreibt einer, man muss mal vom Oberdeck eines Schiffes die Meereswogen beobachtet haben, wenn Windstärke 5 oder 6 herrscht. Es gibt keinen Moment Ruhe. Es gibt nichts Festes. Es gibt nichts Berechenbares. Es gibt nur schnell wechselnde Richtungen. Meereswogen. Und das trifft den Begriff vom Zweifel. Die Wortwurzel von Zweifel heißt eigentlich, ich kann etwas unterscheiden, aber im Zweifel geht es nicht mehr. Ich kann nicht mehr unterscheiden. Ich sehe nicht mehr klar. Ich verberge den Herrn von mir. Stellen wir das vor, ne? Ich denke, ich weiß nicht mehr, hinter welcher Welt ist mein Herr versteckt. Dabei ist er bei mir. Der Zweifel ist unbeständig, unsicher, wankelmütig, wörtlich zweiselig. Meine Seele ist nicht auf den Herrn ausgerichtet, sondern auf meine Sorge. Ich hinke, ja, meine Sicht, Gottes Sicht. Ich habe Angst, er verspricht mir zu vertrauen. Ich kann nicht entscheiden zwischen meinen Gedanken und des Herrn Gedanken. Ich kann nicht loslassen, ich hänge fest im Sorgen, im Hadern, eben im Zweifeln. Meine ureigenen Gedanken, meine eigensten menschlichen Gedanken ohne den Heiligen Geist, die lenken mich in die falsche Richtung. Die lenken mich weg vom Herrn und weg davon, wie ein Kind zu vertrauen. Und wenn ich diesen Mechanismus erkenne, dann kann ich anfangen, den Herrn an mir arbeiten zu lassen. Wenn ich meine Warnglocken trainiere, Herr, ich komme zu dir, du bist bei mir, ich nehme dich beim Wort. Aber wir müssen das vorher trainieren, damit wir die Warnglocken nicht überhören. Ich komme zum Schluss und fasse zusammen. Im ersten Punkt des Textes haben wir uns von Jakobus erinnern lassen, dass Anfechtungen, Versuchungen, Bewährungsproben zu unserem Leben, zu unserem Glaubensleben dazugehören. Und diese Bewährungsproben haben auch ein Ziel. Mein Vertrauen in den Herrn und damit meinen Glauben, deinen Glauben zu stärken. In beiden anderen Punkten haben wir gesehen, Mangel an Weisheit und über den Zweifel, dass unser Vertrauen in den Herrn Schiffbruch erleidet, wenn wir keine Weisheit haben und wenn wir zweifeln. Das heißt, wenn wir nicht erkennen, dass der Herr Jesus uns alle Kraft und alle Ausdauer geben will, in diesen Situationen im festen Vertrauen auf ihn geduldig durchzuhalten. Ohne Vertrauen zweifeln wir an ihm und unsere Gedanken werden uns von ihm wegtreiben. Wir wollen Jakobus hören und voller Vertrauen daran festhalten, dass der Herr Jesus sich um uns sorgt. Er ist der, der uns teuer erkauft hat, der uns zu Himmelsbürgern gemacht hat, zu Gotteskindern, zu Jüngern, die ihm folgen. Und das bedeutet, in den Zeiten, in denen wir den Horizont nicht sehen, führt er unsere Schritte. So schreibt Jakobus. Und wir können uns diese Zeiten erleichtern, wenn wir bei Zeiten anfangen, unseren Alltag mit ihm zu gestalten und in den guten Tagen dafür trainieren, in den Bewährungstagen durchzuhalten. Wir fangen mit dem Beten nicht erst im Sorgen an, sondern ganz normal an jedem Tag. Bei jeder Entscheidung, bei allem, was wir denken, was wir planen, was wir tun. Wir leben eine ganz natürliche Beziehung zu ihm. Denn wir wissen, Bewährungsproben gehören zum Glaubensleben. Und wir wollen vorbereitet sein, wenn die kommen. Und wir wollen vorbereitet sein und das Wissen bei uns verankert haben, Bewährungssituationen sind Bewahrungssituationen. Wir wollen einen festen Willen entwickeln, zu seiner Ehre standhaft zu sein. Wir wollen nicht zweifeln. Wir wollen nicht zerrissen sein zwischen unseren Sorgen und seiner Weisheit, sondern die Tage annehmen, wie sie sind und kommen und uns dabei bei ihm geborgen wissen. Ich schließe mit zwei Zitaten und nochmal einem Bibelvers. Der Glaube nimmt die Herausforderung der Anfechtung an, er weicht ihr nicht aus. Er bleibt vertrauensvoll auf Gott und auf Jesus gerichtet. Anfechtung erhält von Gott ihre Zeit. Und nochmal das Zitat von Warren Wiersbe: Wenn du Gott vertraust, arbeiten Prüfungen für und nicht gegen dich. Aber sind Herz und Verstand uneins, werden Prüfungen dich auseinanderreißen. Und in Jakobus 1, Vers 12: Glückselig, wer die Versuchung erduldet, denn wenn er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben.